Also ich möchte zuerst mal ganz herzlich am Henry und dem Team vom Mokka für die Einladung danken. Wir sind vorher gerade noch verköstigt worden mit einem wunderbaren Abendessen, wie das offenbar so Tradition ist. Es sind, ich habe nicht genau mitzählt, aber etwa 15 Gänge. Alles wunderbar zubereitet. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch das Mokka ja schon und haben auch schon mal im Garten gegessen. Die, die es noch nicht gemacht haben, ist also sehr empfehlenswert, wirklich. Wir müssen das unbedingt benutzen nachher. Der Garten geht ja im Juni auf und da sind also alle wirklich aufgefordert, das wunderbare vegetarische, manchmal auch vegane Mahl zu geniessen. Wie gesagt, mein Name ist Stefan Howald und ich bin Herausgeber von dem Buch, um das jetzt geht. Das heisst Projekt Schweiz. Es geht natürlich nicht nur ums Buch, sondern es geht vor allem um die beiden Autorinnen, die an dem Buch mitgearbeitet haben. Das Buch ist letzten Herbst, Ende Jahr, im Unionsverlag erschienen. Der Titel heisst Projekt Schweiz und der Untertitel 44 Porträts aus Leidenschaft. Und das sagt schon einiges aus. Ganz banal, es sind tatsächlich 44 Porträts von Schweizerinnen und Schweizer oder von Leuten, die etwas zur Schweiz beigetragen haben. Und die 44 Porträts, und das ist eigentlich das Besondere an diesem Buch, werden von 44 unterschiedlichen Autorinnen und Autoren charakterisiert. Und ich glaube, so ein Projekt hat es in der Schweiz schon länger nicht mehr gegeben. Es ist wirklich sehr breit angelegt. Der Untertitel heisst dann auch «Porträts aus Leidenschaft». Und das war etwas von dem, was uns sehr wichtig war. Wir haben nämlich Autorinnen und Autoren finden, die wirklich mit den Personen, die sie porträtieren, eine besondere Beziehung eingegangen sind. Also die wirklich sich sehr stark für die Personen interessieren, die sich mit denen auseinandersetzen. Und wenn man jetzt das Buch, das Resultat anschaut, unter den 44 ist ein breites Spektrum. Also wir haben Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Franz Hohler, Adolf Muschk, Ruth Schweikert, Charles Lewinsky. Wir haben Journalistinnen und Journalisten, beispielsweise Köbi Gantenbein vom Hochparterre, Jean-Martin Büttner, Rockkritiker. Wir haben Historikerinnen und Historiker, Jakob Danner, Elisabeth Joris, Caroline Arni, die hier ist. Wir haben Künstlerinnen, Bettina Eichin, Bildhauerin und Evelyn Trabel, die nachher auch auftreten wird. Also das ist einmal das eine, wo ich eigentlich recht stolz darauf bin, dass wir das geschafft haben, dass wir so ein breites Spektrum von Leuten angebracht haben, die sich an diesem Projekt beteiligen. Das Gleiche gilt auch für die Porträtierten. Das ist auch ein sehr breites Spektrum. Wir haben einige Vorschläge gemacht, den Leuten, die wir gefunden haben, die Interesse daran hatten, bei uns zu schreiben. Es sind dann aber auch andere Vorschläge gekommen von Leuten, die wir teilweise noch nicht kennt haben. Insgesamt ist es so, dass Leute vom 18. bis im 21. Jahrhundert vertreten sind. Das einzige Kriterium, das wir hatten, war, dass sie tot sein müssen. Weil nämlich, wir haben uns nicht auf Diskussionen einladen. Also, wieso wird jetzt diese Person dargestellt? Also sagen wir jetzt, Adolf M. hat gefunden, wieso ist jetzt der Franz H. im Buch und wieso nicht mich, oder eine Politikerin hat gefunden, wieso bin ich jetzt nicht drin. Also diese Auseinandersetzungen haben wir eigentlich von Anfang an vermeiden und deswegen haben wir gesagt, nein, es können leider nur Leute in das Buch, die schon tot sind. Aber wie gesagt, dort gibt es auch wieder ein weites Spektrum von Leuten, die wir haben, also verschiedene gesellschaftliche Bereiche, Literaten, Schriftstellerinnen, wir haben Naturwissenschaftler, Albert Hoffmann beispielsweise, wir haben Politiker, weniger Politikerinnen, auch Politikerinnen, aber doch eher Politiker, weil halt Politik recht lang Männerdomäne war. Jedenfalls ein sehr breites und interessantes Spektrum und ich glaube, es lohnt sich wirklich, mal in das Buch einzuschauen. Selbstverständlich auch zu kaufen, das sei euch unbenommen. Weil man findet dort bekannte Persönlichkeiten, aber man findet eben, wie er schon gesagt, unbekannte Persönlichkeiten. Also man findet Bekannte in einem anderen Blickwinkel, in einem anderen Licht dargestellt und man findet so nicht, auch mehr als Herausgeber und der Verleger am Anfang gefunden haben, ja, wer ist jetzt das? Und dann haben uns die Autoren oder Autorin gesagt, die Person ist aus diesen und diesen Gründen wichtig und da haben wir eigentlich auch sehr viel gelernt dabei. Und ich hoffe, dass wir wird Ihnen bei der Lektüre auch so gehen. Gut, das sind ein paar allgemeine Bemerkungen zum Buch und jetzt zum heutigen Abend. Wie schon gesagt, wir haben zwei Autorinnen da, die in diesem Buch vertreten sind. Das ist zuerst Caroline Arni, sie ist Historikerin, Geschichtsprofessorin in Basel. Und sie ist aber auch Publizistin, sie schreibt in verschiedenen Zeitungen, Zeitschriften und kürzlich hat sie ein Buch herausgegeben, das heisst «Lauter Frauen». Das ist eine Porträtsammlung, 12 sind es, glaube ich, von Frauen. Sie hat für unser Buch auch über eine Frau geschrieben, ist allerdings nicht in ihrem Buch, in ihrem Sammelband vertreten. Also das sind sozusagen zwei ergänzende Publikationen, und zwar über Aline Valangin. Aline Valangin, das werdet ihr ja dann nachher hören, ist eine vielseitig begabte, aus guter Familie stammende Frau gsi, wo aus zwei Gründen noch so ein bisschen im öffentlichen Gedächtnis vorhanden ist. Einerseits ist sie während dem Zweiten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, ist sie Gastgeberin für sehr viele, vor allem deutsche, italienische Flüchtlinge vor dem Nazi-Regime gsi in Zürich und im Tessin. Und im Tessin hat sie dann angefangen zu schreiben und hat 3-4 sehr wichtige Romane geschrieben, die die damalige Zeit einerseits im Tessin, aber andererseits generell die gefährdete Lage während dem Zweiten Weltkrieg und Ende des Zweiten Weltkriegs beschrieben hat. Das werdet ihr nachher ausführlich hören von der Caroline Arni. Die zweite ist Evelyn Trouble. Die muss ich da vielleicht ein bisschen weniger vorstellen, weil sie ist schon gelegentlich da war. Sie hat gerade neue Schallplatten herausgegeben. Wobei Schallplatten merkt man, dass ich schon ein bisschen älter bin. Aber tatsächlich ist sie, glaube ich, auch als Schallplatte vorhanden. Es sind halt mittlerweile die verschiedensten Medien, also ist als CD und wahrscheinlich auch zum Streamen, aber auch als Schallplatte vorhanden. Und auch das werden nachher an einem kleinen Bücher-, Schallplatten-, CD-Tisch zu erwerben. Sie hat über jemanden geschrieben, der da noch viel weniger muss vorgestellt werden, nämlich der MC Anliker, der, der ja eigentlich das Mokka begründet, mitbegründet und über Jahrzehnte hinweg geprägt hat. Bei beiden Porträts geht es sehr stark um Klang, Sprachklang, Musikklang, teilweise fein ziselierte Sprachliteratur, teilweise beim MC Anliker auch manchmal ein bisschen erdig und wuchtiger. Und deswegen finde ich es ganz passend, dass wir mit Klang anfangen. Und deswegen möchte ich jetzt Evelyn Trouble auf die Bühne bitten.
Der Grund, wieso ich mich dazu entschieden habe, über den Pedro zu schreiben, war tatsächlich auch das Kriterium mit dem Tod. Traurigerweise, weil ich habe überlegt, wen kenne ich denn, der prägend war in meinem Leben, der nicht mehr lebt. Und dann ist er als erstes mir in den Sinn gekommen. Aber irgendwie ist es auch noch geil, dass er jetzt in einem Buch ist, wo auch noch irgendwie der Freude und der Jung, oder wer auch alles noch umgeistert. Dass wir ein bisschen Gegengewicht geben. Yesterday, any way you made it was just fine. So you turned your days into night time. Didn't you know you can't make it without ever even trying? Something's on your mind.
Let these times be the times where you start breaking the old lines. I wanna see you quit leaving all your dreams too far behind. Did you not see? You can't make it without ever even trying. And something's on your mind, and even strangers can see it there. And you can try to hide it, but even strangers can see it there. Strangers can see it. Strangers can see it. Strangers can see it. Strangers can see it. Strangers can't 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 see it. Maybe another day you wanna start feeling a different way, but you can't stop.
Dankeschön. Ich habe nicht viel vorweg zu sagen, außer dass ich mich wahnsinnig freue, hier zu sein. Ich finde es total schön, an so einem gastfreundlichen Ort und so farbig und so mit so schöner Musik und wunderbar. Und zum Porträt muss ich, glaube ich, auch nicht viel vorweg sagen. Ich fange einfach an zu lesen. Vielleicht, was ihr müsst wissen, ist, das hat der Stefan vorher schon gesagt, Aline Balogin, die ich über sie geschrieben habe, war Schriftstellerin. Und ich arbeite in diesem Text auch mit ihren Texten. Also mit, ich tue Stellen aus ihren Büchern zum Teil einflechten. Nicht nur aus ihren Büchern, auch aus
anderen Quellen, Briefe, Memoiren, Tagebücher. Und das, wenn man den Text liest, dann sieht man das, weil die, sozusagen die Stellen, die nicht von mir sind, sind kursiv gesetzt. Man kann aber nicht so gut kursiv vorlesen. Und darum, für euch tönt das jetzt einfach so ein bisschen wie ein Text. Und manchmal werdet ihr es schon merken, dass es nicht ich bin, die redet, sondern Aline Valangin. Und hoffen wir, das geht gut so auf. Morgensonne fällt auf Stein. Ebenmäßige Platten liegen vor der Hausschwelle. Grober behauene führen zwischen Beeten zum Mäuerchen, das die Terrasse begrenzt. Fast scheint es fehl am Platz. So nah ragt der Berg dahinter auf, als wäre er eine krumm gemauerte Wand, die den vielen Zimmern des Palazzos ein weiteres unter freiem Himmel hinzufügt. Die Tür steht offen. Träte jemand vor den Eingang, würde sein Schatten dies ankünden. Und wenn ein Schatten fiele, der nicht zu einem Körper gehört? Sie hat keine Angst vor Gespenstern, kauft ein altes Haus im zweithintersten Dorf des steilen Tals, lässt sich nicht erschrecken von der alten Terza, die behauptet, der tote Bauherr suche darin Nacht für Nacht Geld und Testamente. Aber im Jahr 1933 wird sie von bösen Ahnungen und schlimmen Träumen heimgesucht. Ihr Inneres ist wolkenverhangen. Das Leben verdunkelte sich zusehends. Dabei war es doch bis dahin heiter und schön gewesen. Sie hatte eine Lebensform gefunden und zwei Häuser. Alles zusammen ergab ein großes Dach für viele. Seit 1917 war sie mit Wladimir Rosenbaum verheiratet, aus Gewissheit. Ich hatte einfach das Gefühl, das ist in Ordnung. Ich mag mit dem sein, es lohnt sich. Eine ausgefallene Heirat war es gewesen, mit einem Russen, arm, Student noch, der allerdings bald schon zum erfolgreichen Anwalt wurde. Eine einträgliche Kanzlei führte. 1923 kam die Wohnung im Baumwollhof beim Zürcher Stadelhoferplatz dazu, geräumige Zimmer in einem Barockbau von 1643. Die Fassade ist neu gemacht, kokettiert mit etwas Jugendstil, passt zu den Menschen im Innern, die ihr Leben in eine verspielte Form gebracht haben. Sie tanzen in breiten Korridoren, plaudern im Salon. Der Teppich leuchtet in Rottönen, Sofa und Wände strahlen weiß. Durch Flügeltüren geht der Blick ins Weite, sieht sie zu, wie ihr Mann Damen an beiden Armen führt. Wenn er mir etwas schenkte, das geschah oft, wusste ich, dass er auch einer anderen Frau etwas Schönes gegeben hatte. Sie wird ihrerseits andere Männer an ihren Arm nehmen. Ich bin nie in meinem Leben eifersüchtig gewesen, wird er später sagen. Weil die Liebe kein Revier abgrenzt, weil ein Schmetterling, wenn sich eine Hand um ihn schließt, zu einem Schmetterling mit gebrochenen Flügeln wird. Wenn man die Hand offen lässt, so mag es geschehen, dass er wegflattert, aber er kommt zurück, weil es so schön war auf der offenen Hand. Sie lassen sich frei, weil die einander gewährte Freiheit mehr Verbundenheit schafft, als Reviergrenzen es je könnten. Sie lassen Konventionen hinter sich. Nach 23 Jahren Ehe werden sie sich scheiden lassen und Freunde bleiben, werden sich ein Grab teilen. Aber noch ist es nicht so weit. Noch teilen sie ein Dach in Zürich und bald auch eines im Tessin. 1929 kaufen sie den Palazzo in Comologno, Barca genannt, weit hinten im Valle Onsernone. Die Zeit der langen Sommer beginnt. Das Haus wird annehmlich eingerichtet, Heizungen und ein Pool. Liegestühle werden aufgestellt. Die Dorfbewohner sehen Gäste kommen und gehen und sitzen im Dunkeln, wenn in der Barca die vielen elektrischen Apparate in Betrieb gesetzt werden. Einmal streiten sich tief in der Nacht zwei kommunistisch gesinnte Gäste darüber, ob man in der erwarteten zukünftigen Revolution der Hausherrin den Kopf abschlagen müsse oder nicht. Einer meint nein, der andere, Hans-Marc Witza, hält dagegen. Am nächsten Tag entschuldigt er sich mit Blumen. Wenige Frauen kommen, beobachtet das Dorf, viele Männer. Manche bleiben einen Tag, andere richten sich für länger ein. Die einen reisen mit leichtem Gepäck an, Kurt Tucholsky mit zwei riesigen Schrankkoffern und 120 Hemden, die zum Bügeln nach Locarno gebracht werden müssen. Heiter ist das Leben und schön. Noch kann man in der Barca lachen. Die Blut- und Bodenbewegung im Nachbarland verspotten. Max Bill posiert mit wollener Badehose, Frottiertuch und Sichel in der Hand. Noch kann sie in Zürich im Baumwollhof Vorträge und kleine Konzerte veranstalten, aber der Strom aus Heiterkeit versiegt an der Quelle in jeder und jedem einzelnen Schatten fallen, die nicht zu einem Körper gehören. Die Nachricht, dass Hitler oben aufgeschwungen hatte, vernahmen sie in Zürich am 30. Januar 1933. Das Radio hatte es verkündet. Wie so oft waren sie nicht allein. Nun wurden alle still, gingen weg. Sie blieb allein vor dem Apparat zurück. Von da an wurde es ernst. Aus Deutschland begannen die Auswanderer in die Schweiz zu strömen. Viele Gäste sind nun Emigranten, siedeln im Zwischenreich des Exils nicht mehr dort, noch nicht woanders vielleicht, hier. Werden verfolgt als deutsche Jüdinnen oder als Kommunisten, als italienische Antifaschisten, nehmen Zuflucht. Von 1933 bis 1945 gewährt die Schweiz 644 Personen politisches Asyl. Schriftsteller werden bevorzugt. Die Gastgeberin ermüdet. Sie sieht Menschen jeden Tag, hört sie klagen, dass sie keine Arbeit, keine Heimat, keine Familie, keine Zukunft, kein Geld haben, was alles wahr ist, aber wogegen ich nicht viel tun kann. Ganz und gar unpolitisch nennt sie sich. Sie habe nie einer Gruppe oder Bewegung angehört, deren unterschiedliche Färbungen ihr rätselhaft geblieben seien. Vielleicht muss man sagen, die sie nicht interessierten. Sie weiß, was zu tun ist. Beherbergen, kochen lassen, mit Geld, Kleidern und Dächern versorgen, weiter Lesungen und Vortragsabende veranstalten, damit das Exil nicht den Schriftsteller, die Malerin, den Dichter verschluckt und als nackte Körper wieder ausspuckt. Auch Worte, gewöhnliche, vertraute Worte, können jetzt gefräßig werden. Von ihrem Mann heißt es nun «einer wie er». Jude müsse etwas leiser sein, solle das Maul nicht so aufreißen, die hiesigen Sitten respektieren. In der Neuen Zürcher Zeitung wird das arische Getue im Nachbarland angeprangert, auch der Antisemitismus dort. Man brauche so etwas hier nicht. Umso weniger, als wir uns vollkommen frei von jüdischem wie freimaurerischem Einfluss wissen. Wie nicht verschluckt werden. Ich bekenne mich vor Ihnen als Jude, schreibt Rosenbaum im Entwurf eines Plädoyers, um dem Unrecht, dem Phrasentum, der beschämenden Geistesverwirrung dieser Zeit entgegenzutreten. Die Schweizer Faschisten nennen ihn jetzt Jud Rosenbaum. Er hält Reden an Protestveranstaltungen gegen den Nationalsozialismus. Sie ängstigt sich, spürt die Gefährdung, die allgemeine und die spezielle ihres Mannes. Er unternimmt Husarenstreiche, schafft Geld von Emigranten aus Deutschland über die Grenze in die Schweiz. Sie bringt einen Flüchtling nach Paris, holt Papiere aus Florenz. Die Spirale dreht. Auf dem Messingschild der Kanzlei erscheinen Hakenkreuze. Frontisten verfolgen das Paar bis zum Eingangstor des Baumwollhofs. Nacht für Nacht hat sie Albträume. Er verhilft den spanischen Widerstandskämpfern zu Flugzeugen, versorgt die internationalen Brigaden mit Waffen, übertritt Gesetze, wird verurteilt, sitzt eine Haft ab. Verliert das Anwaltspatent. Vertraute wenden sich von ihm ab. Als der Krieg ausbricht, überrascht er sie und ihren neuen Gefährten Wladimir Vogel in Comologno, im Valle Onsenone. Rosenbaum bezieht zwei kleine Zimmer über dem Lago Maggiore, sie behält die Barca, bleibt dort zum ersten Mal auch, als der Winter anbricht. In der Barca hatte sie einst angefangen zu schreiben. Wenn zu viele Gäste da gewesen waren, sich tummelten in ihrer lebendigen Schale, als die sie das Haus empfand, dem sie sich mehr zugehörig fühlte als den Menschen, die sich darin bewegten, redeten, lachen, stritten. Gut konnte sie im Hintergrund wirken, waren Zimmer zu richten, gab es die Köchin und die Haushälterin, mit denen Menüs besprochen und Wäschestücke gezählt werden mussten. Von ihnen ließ sie sich Begebenheiten aus dem Dorf erzählen, die sie aufs Papier brachte und abends den Gästen vorlas. Jetzt, der Krieg ist ausgebrochen, bleibt sie im Tal und schreibt weiter. Ihr erster Roman handelt von einem Haus, genannt Bargada. Es liegt fast zuhinterst im Tal, der Winter ist hier streng. Wenn es ganz kalt wird, schlägt das wilde Wasser nicht mehr um sich, lehnt stattdessen in einem kugeligen Glashaus am Felsen. Auch der Frühling ist streng, Dünger ist auszubringen, die Frauen tragen die schweren Hotten auf Felder und Matten und bis an die steilsten Halden, wo der fruchtbare Boden aufhört und in Wildnis übergeht. Schon müssen die Kartoffeln gelegt werden. Tagelang ziehen die Frauen Furchen nicht zu tief und nicht zu flach. Dann ist der Garten zu pflegen, das Unkraut zu tilgen, Gras und Klee, Nesseln und Wolfsmilch und die 100 kleinen Kräuter, die alles zu überwuchern drohen. Und schon steht das Gras hoch. An den steilen Hängen sicheln die Frauen es auf den Knien handbreit um handbreit. An den flacheren Stellen legt die Sense im Bogenbüschel um, die Alten verzetteln die Maat, wenden sie hin und her, damit sie rasch trocknet und als Heu eingebracht werden kann. Bald wird es heiß und der zweite Schnitt steht an. Dazwischen Garten, Ernte, Kochen für Menschen und Vieh, Holz holen und Spalten melken, Buttern waschen und flicken. Nichts wurde den Frauen geschenkt. Wieder kommt ein Winter, Zeit für Arbeit im Haus. Das Strohflechten aber lohnt nicht mehr im Tal. Der Weltmarkt liefert günstiger und vom Weben, das Wohlmeinende ihnen antragen, wollen die Frauen im Tal nichts wissen. Einzeln müssten sie an großen Webstühlen sitzen, ohne Gefährtinnen. Doch bald ist ohnehin alles anders. Sie beginnt mit dem zweiten Roman, spinnt die Geschichte der Bargada weiter, indem sie sich dem Dorf zuwendet, dem das Haus etwas abseits liegend zugehört. Name von Dorf und Tal bleiben ungenannt, ebenso wie die Senke unweit des Dorfes, die zwei Länder ineinander fügt und wo aus einer Thermalquelle warmes Wasser hervorsprudelt. Dorf an der Grenze, titelt sie das Manuskript. Eines Tages überschlagen sich hier in diesem Dorf englische Stimmen, die aus dem aufgedrehten Radiokistchen den Krieg verkünden. Weiterhin gefriert Wasser im Winter und wuchert im Sommer das Kraut. Aber die Männer kommen und gehen jetzt in einem anderen Rhythmus. Wer wüsste das besser als die Hebamme? Sie hat nun ständig zu tun. Auf das ganze Jahr verstreuen sich die Geburten, die sich vorher geregelt im Herbst ereignet hatten. Stets 9 Monate nach den Wochen um Weihnachten herum, während derer die Männer, die Jahr über in den Städten arbeiteten, zurückkehrten ins Tal. Jetzt aber stehen sie im Militärdienst, ihre Urlaube verteilen sich über das ganze Jahr und die Kinder kommen zigeunerisch zu jeder Zeit. Auch Flüchtlinge kommen, zwei jüdische Familien zuerst, die eine kann bleiben, die andere nicht. Es hing eben von Bern ab. So geht es weiter, es werden immer mehr. Die Leute purzeln von den Bergen wie Wasserfälle, wenn es regnet, klagt der Grenzwächter Bozzi. Sie rinnen einem zwischen den Fingern durch. Das Dorf, schon verwachsen mit den italienischen Schmugglern, die es reichlich mit Reis versorgen, es verwächst jetzt auch mit dem Leid der anderen. Was weiß man in Bern schon? Hier, wo eine unsichtbare Linie namens Grenze durchs Gelände gezogen ist, hier sind die in Lumpen gerissenen Kleider zu sehen, die geschundenen Füße, Geschöpfe voller Wunden, unfähig sich zu erklären, irrsinnig. Telefonate nach Bern und von Bern, die Grenzwache wird verstärkt. Bald fallen Schüsse, manche schlagen auf Schweizer Boden ein, es regnet in Strömen. Man lässt flüchtende Partisanen ins Land. Diesen zweiten Roman schließt sie 1946 ab. Vorerst bekommt ihn kein Publikum zu lesen. Er sei eine Provokation. Habe ihr die Büchergilde Gutenberg beschieden, die den ersten 1944 verlegt hatte. Sie notiert es in knappen Worten, ohne weitere Erläuterung. Man könnte auch sagen, er ist eine Chronik, dieser Roman. Die Bargada gibt es nicht. Aber das Dorf an der Grenze heißt Spruga. In der Senke liegen die Bagne di Graveggia. Und es stimmte ja. Über 20.000 Menschen wurden während des Krieges an den Grenzen des Landes abgewiesen oder ausgeschafft. Meist waren es Jüdinnen und Juden, für die 1942 die Grenzen ganz geschlossen wurden. 60.000 Zivilpersonen wurden aufgenommen, etwas weniger als die Hälfte war jüdisch. Die Weisungen kamen aus Bern, aber die Menschen gelangten in Dörfer, wo protestiert wurde gegen Rückweisungen und Grenzbeamte in Gewissenskonflikte gerieten. Auch die Schüsse sind nicht in ihrer Fantasie gefallen, sondern am 19. Oktober 1944, nachdem italienische Faschisten und deutsche Wehrmachtsverbände eine Partisanenbrigade und viele Zivilisten bei den Bagne di Graveggia in die Enge getrieben hatten. 165 zivile Männer, 35 Frauen, 31 Kinder, 9 kranke Partisanen und ein Ire durften die Grenze passieren. An Schüssen fielen 25.000 bis 30.000 innerhalb einer Stunde. Erst jetzt, weil Todesgefahr gegeben war, durften auch die 256 Partisanen über die Grenze, für viele zu spät. Erst 1982 wird der Roman «Dorf an der Grenze» erscheinen. Da liegen schon Publikationen über die Battaglia di Graveggia vor, die mit den Schilderungen im Roman übereinstimmen. Darum ging es also nicht, als der Dorflehrer Giuseppe Gamboni der Autorin vorwarf, sie habe Ungenauigkeiten und Unsinn verbreitet über das Tal. Er sprach von Vorkommnissen, die sie in der Bargada spielen ließ. Vielleicht ging es darum, wie es im Roman erschien, als würde man im Monsenone glauben, es spuke in den Häusern, als würden früh vergreiste Frauen rote Bindfäden auf Wegen vergraben, damit die Leidenschaften den richtigen Weg nehmen, als würden sie Tränke brauen, als würden Väter ihre Töchter begehren, Schwestern sich Herrschaft anmaßen, Männer in Bergverläufen die Umrisse liegender Frauen sehen und in Frauen rote, saftige Trauben, immer voller Blut. Als würden alle einander bös wollen, als würden Häuser, die nachts ächzen und gähnen, wie Flüche auf Söhnen und Töchtern liegen von Generation zu Generation. Vielleicht hatte der Dorflehrer recht. Vielleicht sah sie alles nur von außen und verstand es nicht. Die Dame aus Zürich, die alle mühsam gewonnene Elektrizität für ihren Palazzo verbraucht. In Sommerkleidern aus Weiß, leuchtend oder Creme, an die Terrassenmauer gelehnt, den Gesprächen der anderen lauscht. Vielleicht aber gefiel dem Dorflehrer auch nicht, was sie gehört hatte von den Frauen aus dem Dorf, die bei ihr arbeitenden, mit denen sie sich in der Küche ihres Hauses unterhalten hatte, stundenlang über Jahre hinweg. Hat sie diese Geschichte des Tals dokumentiert in ihren Romanen, die der Frauen? In der Bargada herrschen die Männer, das Recht setzt sie ein, die Frauen unterziehen sich, allerdings mit 1000 Verwünschungen. Wie sollten sie nicht? Verrichten alle harte Arbeit, aber nie wird ihnen das Haus gehören oder das Land, dem sie auf Knien Heu und Kartoffeln abbringen. Die großen Schwestern müssen alles dem kleinen Bruder übergeben, wenn es ihm einfällt, doch sein angestammtes Recht wahrzunehmen, aus der Ferne heimkehrt und eine Frau mitbringt, die eine Fremde ist, aber nun mehr zu sagen hat als die Tochter des Hauses. So ist eine Männerherrschaft auch eingerichtet, indem sie einen Keil zwischen die Frauen treibt. Aber alles kann ändern. Wenn eine am Leid der anderen Anteil nimmt, weil beide sehen, wie ihr Unglück zusammenhängt. Orsanna, die Tante, die ihrem Bruder Bernardo Platz machen musste, und Zoe, die Nichte, deren Mutter aus dem Städtchen als Fremde und Ehefrau des Bernardo gekommen war. Orsanna und Zoe schauen sich an. So endet der erste Roman. Mit dieser Nacht erlosch der alte Streit der Armini-Frauen um die Herrschaft der Bargada. Das ist der erste Schritt. Mit dem zweiten endet der zweite Roman. Es gibt keinen Bruder und Claretta, Tochter der Zoe, könnte allein über die Bargada herrschen, wonach ihre Großtante Orsanna ein Leben lang getrachtet hatte. Doch Claretta heiratet Amedeo, holt einen Fremden, den ersten, auf den Hof, um mit ihm, nicht unter ihm und nicht über ihm, darauf zu schalten und walten, zu leben. Diese Lösung war einfach. Claretta sollte sie glücken. Eine Revolution hat sich zugetragen auf den Seiten der beiden Romane. Kein Kopf ist gefallen in der Bargada. Die Welt außerhalb der Bücher liegt in Trümmern. Wenige wurden gerettet, viele ermordet. Es ist gut, dass ihr Großvater nicht mehr lebt. Schon lange nicht mehr. Vielleicht trug sie nie ein helles Sommerkleid, ohne an ihn zu denken. In strahlend weißen Kleidchen in der Farbe des Friedens hatte man sie und ihre Schwester zu Beginn des Jahrhunderts in die vordersten Reihen gesetzt, wenn an Rednerpulten Vorträgen über die Sache gehalten wurden, für die der Großvater Elie Ducommun alles getan und einen Nobelpreis erhalten hatte. La pace, le paix, peace. Verkörpert durch Kinder, verfochten von den Erwachsenen. Für die Flüchtenden müsse man sorgen, hatte sie von ihrem Vater gelernt. Für jene, die ihr Obdach verloren haben, die Russen und Juden, die in die Schweiz strömten damals. Krieg aber werde es keinen mehr geben, versicherte der Großvater. Nicht mehr, nie mehr. Im Dorf an der Grenze, also im Roman, mischt sich unter die Schmuggler, die in der Bargada ein- und ausgehen, der Partisan Francesco. Er spricht zu Zoe, jetzt kommt eine Passage ganz aus dem Roman. Ich habe eine hochschwangere Frau gesehen, die ihrer Niederkunft entgegenging. Wo sollte sie gebären? Sie hatte keine Kammer, kein Lager. Sie kauerte auf der Straße und brüllte. Ich habe eine junge Mutter gesehen. Sie trug ihren Säugling in ein gelbes Tuch gewickelt. Das Kind war tot. Sie wollte es nicht glauben. Sie drückte die kleine Leiche an sich und nickte ihr zu. Ich habe einen Greis gesehen, der in Abfällen stocherte, den halbfaulen Fuß einer Henne herausholte und daran zu lutschen begann. Ich habe einen jungen Mann gesehen, bei Holzfällern oben im Wald. Sie fanden ihn am Fuß eines Felsens, über den er auf der Flucht nachts gestürzt ist, schleppten ihn in ihre Hütte und verbargen ihn dort. Er konnte sich nicht mehr bewegen, hat sich wohl das Rückgrat verletzt. Er schwieg. Seine Waffen lagen neben ihm. Aus seinen Augen flossen langsam Tränen.
Sollen wir noch etwas Musik hören oder eine Pause? Oder Musik? Okay. Gut. Dankeschön.
I have a riddle in me. I work each day to find peace. My soul don't wanna be here. My
Danke vielmals. Danke fürs Zuhören. Ich habe zwei Covers gespielt. Eins von der Karen Dalton am Anfang, dann eins von der June Carter, also die Ehefrau von, wie hat der geheißen? Johnny Cash. Johnny Depp, habe ich wollte sagen. Boah. Und der Song war von mir. Den gibt es aber noch nicht im Internet. Und ich habe ein Porträt geschrieben über den Padu, wo ihr vielleicht auch gekannt habt. Und ich setze so ein bisschen in der Mitte ein, weil sonst wäre es, glaube ich, ein bisschen lang. Eben, und der eine oder andere hat ihn von euch hat ihn vielleicht auch schon kennengelernt. Also der Henry sicher, also die Leute von Mokka, die kennen ihn ja gut. Und ich habe ihn eigentlich einfach vom da spielen gekannt. Er war jemand von der Ersten, der Evelyn Trouble gefunden hat, ja, das ist gut, das machen wir. Wo der Rest von der Schweiz noch gefunden hat, nein, das ist uns zu laut oder zu wenig Singer-Songwriter, hat der Pedro gefunden, nein, das ist gut, das machen wir. Und das spricht schon mal für sein grosses Herz und für seine Offenheit. Genau, und ich hatte Schiss vor ihm eigentlich, sehr. Und bin auch immer froh gewesen, wenn wir fertig waren mit dem Konzert und wieder haben können heimfahren, so. Trotzdem habe ich für das Porträt ein bisschen über ihn recherchiert und es war sehr spannend gewesen und ich teile jetzt ein bisschen von dem. Und du kannst mir noch ein bisschen Mühe mehr Stimme geben da vorne. Also das ist jetzt so, wir fangen da mit meiner Recherche, wo ich ins Internet bin, um zu schauen, wer ist denn der Badu überhaupt gewesen. Ich schaue Videos auf YouTube, in denen Badu über sein Leben berichtet. Seine Kindheit beschreibt er mit dem Slogan «Rock im Block». Erzählt davon in kurzen Sätzen, in denen er «Ich» durch «Mann» auf Berndeutsch «Mer» ersetzt. Als ob er damit sein persönliches Erleben verallgemeinern könnte. Oder vielleicht versucht er auch, einen Abstand einzubauen zwischen ihm und dem, was damals war. Badu beschreibt die räumliche und die emotionale Enge, in der er aufgewachsen ist, stichwortartig warm, lächelnd. Slogans. Einer davon: Sechs Kinder in einer Vierzimmerwohnung, kein Geld, der Vater, Mann ist depressiv. Auf eine Art wusste er das auch, aber man hatte keine Diagnose. Und das Allerwichtigste im Blog, wieder in Badus Worten, dass man es allen recht macht. Was denken denn die anderen Leute? Das war wichtig. Man ist rechtschaffen, ehrlich und auch mit weniger zufrieden. Das Zusammenleben im Block empfand er als unterkühlt. Jede Familie eine einzelne Zelle, nebeneinander herlebend, alle Arbeiterklasse, alle arm, mit denselben Problemen, aber fehlendes proletarisches Bewusstsein, um sich miteinander zu solidarisieren. In Thun gab es damals viel Arbeit, bei der SBB, in Bauunternehmungen und nicht zuletzt bei der Armee. Thun war die erste Ausbildungsstätte für das 1817 gegründete Bundesheer. Hier hat man die Waffen hergestellt, hier ging man Krieg üben, bis heute. Als Badu während des Kalten Krieges zum Jugendlichen heranwuchs, wurden in Thun neue Panzermodelle entwickelt. Es gab viel zu tun für die Rüstungsbetriebe in Thun. Und in Badus Block wird höflich gegrüßt auf dem Flur, aber einfach so geplaudert wird nie. Geschweige denn geduzt in diesem Arbeiterblock in Thun, Mitte der 60er Jahre. Wenn man in Badus Sätze hineinhorcht, kann man spüren, wie sehr ihn das befremdet hat. Dieses Siezen, das Rollenspiel des schweizerischen Anstands, wo die Floskel das Potenzial jeder Begegnung im Keim erstickt. Und die Kinder hat man sich nicht groß gekümmert im Block. Dazu fehlte den hart arbeitenden Eltern die Zeit. Deshalb beschäftigten sie sich eben selbst. Eine Bande von etwa 40 an der Zahl haben sie sich verschwestert und verbrüdert und geduzt. Rock im Block. In meiner Vorstellung ist Badu der Häuptling, der die Spiele organisiert. Zu seinem gelernten Beruf als Maurer kam er per Zufall. Auf der Wiese vor dem Block stand ein Kran, darauf stand «Baue deine Zukunft, werde Maurer». Und so nahm ihn der Vater zur urnbernischen Firma Fruttiger mit. Der Teenager Bedu wurde gemustert und die Sache war innerhalb Sekunden besiegelt. Der sieht stark aus, den nehmen wir. Ohne Schulabschluss. Bedus Worte. Das war 1972, die letzte Prüfung meines Lebens. Es war der Beruf als Maurer, der ihn 1985 zum Mokka brachte. Wie ich ihm zuschaue, wie er über sein Leben erzählt, stelle ich fest, wie sehr er fehlt. Das ist jetzt auch eine kursiv gedruckte Stelle. Das ist sehr schwierig, das zu lesen, dass ihr checkt, dass es kursiv ist. Also, ab jetzt kommt kursiv. Um dieser Schweizer Enge zu entkommen, die Bedu so gut beschreibt, bin ich immer wieder gegangen. Hauptsache weg aus der Stadt, in der ich geboren bin. Wo jeder meint, mich zu kennen und mir damit Grenzen steckt. Ferne Städte sind in meiner Vorstellung die Orte, wo ich frei sein würde oder waren es. New York mit 19, London mit 23, danach Berlin. Meine Luftschlösser. Ich habe sie alle besucht. Ein Realitätsabgleich, eine ausgedehnte Landung. Jetzt ist das Kursiv vorbei. Bedu Anliker machte es genau umgekehrt. In seinem Leben hat er seinen Geburtsort Thun äußerst selten und nur widerwillig verlassen. Sein Leben war eine konstante Verwurzelung. Einmal hat er mich ein paar Tage in Berlin besucht. Das hat ihn gar nicht interessiert. Er wollte nach Hause. Das sagt Sven Regener, mit dem ich am Telefon rede. Er ist Autor und Sänger der Band Element of Crime und einer der engsten Freundschaften, die Bedu zu Lebzeiten pflegte. Er sagte 1993 in einem Interview, es gibt 2-3 Clubs in Europa, wo man einfach hin muss, egal wie große Hallen man füllen könnte. Und das Mokka gehört dazu. Wenn das stimmt, warum steht ein solcher Club ausgerechnet in der Stadt Thun? Sorry, die Militärstadt, die mit Überalterung kämpft. Eine Stadt, aus der die Jungen wegziehen, ob die Luftschlösser nun Bern oder Berlin, Zürich oder Paris heißen. Ja, was kommt jetzt hier noch? Okay. Ja, komm, let's do it. Okay. Doch Thun verfügt über eine freiheitsliebende Geschichte, auch wenn nicht mehr viel daran erinnert. Als Bedu aufwuchs, mitten in der 68er-Bewegung, wurde in Thun demonstriert mit der Forderung nach Freiraum. 1970 eröffnete die Stadtregierung ein Jugendhaus. Dann gab es eine leerstehende städtische Mühle, die wurde zwischengenutzt. Und das war in den 80er-Jahren. 120 Kilometer Luftlinie nördlich etablierte sich zur selben Zeit die offene Drogenszene auf dem Platz Spitz Zürich, dem Needle Park. Ein international berüchtigter Drogenumschlagplatz, ein fleischgewordener Abtraum, eine Todeszone der verwahrlosten Jugend und überforderte Behörden, die dem Elend kein Ende setzen konnten, egal wie oft es Razzia gab. Zudem begann damals AIDS um sich zu greifen und beschleunigte das Sterben in der reichsten Stadt der Schweiz, die sich damals wie heute so sehr um eine saubere Fassade bemühte. Kursiv. Zürich, endlich hast du Risse. Heile, wohlhabende Schweiz. Deine Jugend hängt im Park. Tot auf dem Baum. Für 1986 wird die Szene auf 4000 Heroinsüchtige geschätzt. Einzelschicksale und ein ganzes Flussufer voll Spritzen. Meine Mutter ging damals manchmal mit meinem Bruder im Kinderwagen im Needle Park spazieren, um der Verwahrlosung etwas Normalität entgegenzusetzen, wie sie sagt. Zynischerweise war ein Jahr zuvor das Jahr der Jugend ausgerufen worden, initiiert von der katholischen Kirche und proklamiert vom damaligen polnischen Papst Johannes Paul II., der den Globus dazu aufrief, etwas für die Jugend zu tun. In diese turbulente Zeit fiel die Eröffnung des Café Bar Mokka im ehemaligen Jugendhaus der Stadt Thun. Die Behörden hatten dieses einst geräumt und geschlossen, weil dort Haschisch konsumiert wurde und weitere Dinge vor sich gingen, die sie unsittlich und unakzeptabel fanden. Einen Neustart sollte es geben, ohne Drogen, laute Musik, Graffiti, Haschischkonsum. Beat Anliker wurde als Maurer von der Stadt engagiert, um das heruntergekommene Haus in Schuss zu bringen. Eine Kulturgruppe wurde gegründet, die sich um das Programm kümmerte und das Mokka fortan nach außen vertrat. Mit Sitzungen, an denen so viel geraucht wurde, dass man zwischendurch seine Tischnachbarn gar nicht mehr hat erkennen können. So Bedu über diese Ursprünge. Es dauerte nicht lange und Bedu führte die Sitzungen, bis er schließlich allein alle Entscheidungen traf und daraufhin von der Stadtregierung zum Leiter des Mokka ernannt wurde. Mit seinen knapp 30 Jahren erschien er den Behörden als vertrauenswürdig, war aber gleichzeitig mit den Jungen der Stadt Perdu und so etwas wie eine Vaterfigur für alle, die dem Jugendhaus nachtrauerten und hofften, dass in Thun endlich wieder mal etwas ging. Er konnte den Gedanken nicht ertragen, dass die Welt des Rock'n'Roll an seiner Heimatstadt vorbeigehen sollte. Dass Rockmusik, Jazz, Folk, Hip-Hop nur in Bern, nur in Genf, nur in Lausanne, nur in Basel oder am schlimmsten nur in Zürich stattfinden sollte, sagt dieser Sven Regener, von dem ich vorher gesprochen habe, in einer Laudatio nach Bedus Tod. Er wollte eine kulturell attraktive Stadt für junge und alte Leute, Normalos und Freaks. Er machte da keine Unterschiede, wie er ja auch selber ein Freak war. Er wollte der Stadt Kultur bieten, um jeden Preis. Anfangs noch niederschwellig, später mit teureren Eintrittskarten, weil der Betrieb wuchs und mehr Geld verschlang. Von Henry in Bern, also ich und Henry haben uns für den Text in Bern getroffen, erfahre ich, was mir nicht bewusst gewesen war. Bedu hat nicht selten an den Abenden draufgezahlt, weil es ihm wichtig war, dass etwas stattfindet, auch wenn er dabei Geld verlor. In anderen Clubs wird das Risiko auf die Bands abgewälzt. Man drückt ihre Gage, um die Kosten klein zu halten. Anders bei Bedu. Schon bei meinem ersten Konzert im Mokka, als mein Name noch ein Geheimtipp war, wurden ich und die Band anständig entlöhnt. Anständig, das heißt in der alternativen Szene der Schweiz mehr als 300 Franken pro Musikerin. Für eine Show, für die man sich mittags trifft, sein Equipment einlädt, zum Club fährt, alles aufstellt, soundcheckt, sich die Zeit bis zum Konzert totschlägt, einsingt, das Konzert spielt, Platten signiert, kurz durchatmet, alles wieder abbaut, einlädt und wieder losfährt. Für 300 Franken. Wenn es für ein Hotel reicht, ohne dass der Veranstalter dafür die Gage nochmals drückt, kann man sich wenigstens vor 4 Uhr morgens schlafen legen. Alles in allem ein 15-Stunden-Tag. Nicht selten kriegte ich als Newcomerin 300 Franken oder weniger für die ganze Band angeboten. Bedu war sich dieses enormen Aufwands, den das Musikerinnen-Dasein mit sich bringt, immer bewusst. Darum hat er Wert darauf gelegt, den Künstlerinnen und Bands faire Gagen zu zahlen und sie mit viel Liebe zu bekochen. In einem Reportagevideo sieht man ihn über sein berühmtes Kaninchengulasch gebeugt, wie er im breiten Berndeutsch seine Haltung klar macht. Musikerinnen sind Leute, die für uns arbeiten. Und dann ist klar, dass sie von uns Essen bekommen. Rechtschaffen sein, keine Ausbeutung in den eigenen Reihen, Wertschätzung der Kultur und derer, die sie machen. Bedu und sein Team haben diese Haltung gelebt. Yes. Wirklich. Ja, Mann. Applaus. Danke. Ja, dann mache ich noch einen kleinen letzten Abschnitt. Das mit dem Planet Mokka, das wisst ihr, habt ihr vielleicht miterlebt oder soll ich das auch noch erzählen? Ja. Yeah. Bedu hat seinen Club über 30 Jahre gegen jegliche Widerstände behauptet und das wurde mit der Zeit immer schwieriger, weil die Zahlen einbrachen und die Live-Kultur an Bedeutung verlor. Und immer wieder lieferte er sich einen Nahkampf mit den Behörden, sobald er den Freiraum Mokka bedroht sah. Zum Beispiel im Sommer 2012, als im Mokka-Garten nach 22 Uhr Musik spielte und daraufhin Lärmklagen aus der Umgebung eintrafen. Die Stadt ermahnte ihn, worauf Bedu kurzerhand die Petition Save Planet Mokka lancierte, die über Nacht 5000 Menschen unterzeichneten. Es folgten Rundtischgespräche, an denen sich Beamte, rechte Politikerinnen und Bedu gegenübertraten. Das Drama endete in einem gutschweizerischen Kompromiss. Planet Mokka durfte weiterhin Musik spielen, jedoch nur am Wochenende. Man könnte sagen, Bedu hat damals das Unmögliche geschafft, mit seinem Willen die heilige Schweizer Nachtruhe anzutasten. Also wenn man lauter, nach 22 Uhr laut sein kann, ist das ein big deal. Bedu war eine öffentliche Person Thuns, ein mediales Schwergewicht. Er hat seine Stimme genutzt und über die Medien verlauten lassen, wenn ihm ein Thema am Herzen lag. Anfangs Nullerjahre warnte er öffentlich davor, dass das neue Indoor-Zeug, das die Jungen kiffen, viel zu stark sei. Er konnte sie schließlich in seinem Club beobachten, wie sie sich um die Besinnung kifften. Jetzt kommt etwas in Caps Lock, das ist ein Zitat von Bedu. Kultur ist ein dünner Lack, der sich durch Alkohol leicht auflöst. Ein weiterer seiner Slogans, der im Backstage im Mokka auf einem A4-Papier an einem Faden von der Decke hängt. Ich glaube, er meinte damit, dass zwischenmenschliche Harmonie eine oberflächliche Sache ist, die urplötzlich ins Gewaltsame kippen kann, wenn Kultur nur noch als Konsum, also Alkoholkonsum oder Konsum im Allgemeinen aufgefasst wird. Er hatte es wohl zu oft selbst mit ansehen müssen. Auch in seinem Club wurden Exzesse gelebt, die manchmal Gewalt und Schlägereien zur Folge hatten. Bedu war einer, der sich selber hinstellte, wenn es Konflikte gab und die Leute eigenhändig rauswarf. Dafür wurde er zeitweise von kleinkriminellen Jugendlichen massiv bedroht und machte sich gefährliche Feinde in der Stadt, wie mir Henry berichtet. Dass die Disco im Keller immer voll war, dafür aber an manchen Tagen das Konzertpublikum oben im Club ausblieb, frustrierte ihn. Was er aber nicht ändern konnte, auch wenn er es wollte. 2010 wurde im Keller des Mokka ein junger Mann bei einer Massenschlägerei rivalisierender Gruppen fast zu Tode geprügelt. Das ist Bedu unglaublich nahe gegangen. Daran hat er sehr lange gekaut, sagt Henry mit einem tief besorgten Ausdruck auf seinem Gesicht. Sein eigenes Ende fand Bedu am 25. Oktober 2016. Er starb zu Hause an einem Herzstillstand im Alter von 59 Jahren. 2 Wochen später hätte er für sein unermüdliches kulturelles Engagement den Anerkennungspreis der Stadt Thun erhalten. Die Stadt, die er nur widerwillig verließ, die ohne ihn ganz anders aussehen würde. Die Einladungen zur Feier hatte er eben noch verschickt. Eine meiner liebsten Erinnerungen an Bedu ist mit einem Song verwoben. Als wir in irgendeinem Oktober auf einer Tournee wieder mal im Mokka Halt machten, fanden wir Bedu vor, der in voller Lautstärke eine Coverversion von All Tomorrow's Parties von Velvet Underground und Nico im Loop abspielte. Während wir das Equipment reinbrachten und aufstellen und er dies und das vorbereitete, also er wuselte immer so zwischen Küche und Haus und kochte was, er hatte immer irgendwas zu tun. Während wir das Equipment reinbrachten, lief einfach dieser Song über eine Stunde lang im Loop. Und wir sprachen nur das Nötigste, denn der Raum war erfüllt mit Sound. Als wir 2 Wochen nach seinem Tod im Mokka spielten, war der Schock über seinen plötzlichen Tod und das riesige Loch, das er hinterlassen hatte, um uns herum spürbar. Unser Konzert hatte Bedu noch selber gebucht. Nach den ersten paar Sekunden löste sich ein kleiner Fußball von der Decke und fiel in den Zuschauerraum. Ein Gruß aus dem Jenseits. Musik ist scheiße. Dankeschön. Merci. Noch ein paar Songs. Mit 8 hat es irgendwie viel weniger Sachen von der Decke wie früher. Hast du mal runtergenommen, hast du alles runtergekommen? Ich spiele einen anderen Song von Lou Reed.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. Later when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Later, a movie or two, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You help me forget myself. I was someone else, someone new. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Thank you.
Merci. Yes. Ich spiele noch eine vom neuen Album. Ich habe es auch dabei, falls es jemand Wunder nimmt.
We could be so good together, oh, so good. together. It can't be now, so must be never. Speaking from a place of scars, L-U-V, you make me feel them all. So as the surge begins to unfamiliar things, I clench my hands and I hold it in. While I wish I could give in and lose myself in this crazy unfamiliar feeling, but you know how it is. The choice does not exist unless you can imagine it. But it's real to me. It is 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 real to me. To make a change, it never is. Feelings evaporate like all the unfamiliar things. That's real to me. Yeah, that's real to me.
Thank you. Merci.